Das, also personenbezogen, ortsbezogen, situationsbezogen. Das muss konsequent sein. Das muss über einen Zeitraum von mindestens, sage ich mal, 6 bis 8 Wochen andauern. Und sonst weiß man aber, dass die Kinder in anderen Kontexten sprechen. Ja, das passt ganz gut dazu. In der Diagnostik und in der Therapie betrachten wir das Schweigen durch so 3 Brillen und arbeiten auch an 3 Ebenen entsprechend. Das eine ist das Symptom selber. Das ist das, worauf man sich ja erstmal fokussiert. Wo spricht das Kind, wo schweigt das Kind und wie können wir jetzt in kleinen Schritten aus dem Schweigen herauskommen? Ja, das ist natürlich einmal ein bisschen Alter und das ist aber auch Entwicklungsstand. Ne? Also wenn ich so ein 3. Schuljahrkind mit so einem Hasen vorm Kopf im Wartebereich sitzen habe vor dem Erstkontakt, dann denke ich, okay, hol noch mal Handpuppe raus und wir spielen noch mal und bauen Häuser und so. Und wenn ich aber schon weiß, dass die im 2. Schuljahr zu Hause sagen, Mama, wie soll das denn gehen, dass ich irgendwann sprechen kann? Dann weiß ich, okay, das ist ein Thema, was ich auch schon bringen muss, weil die so weit sind, darüber zu reflektieren und das halten können, dass wir das ansprechen.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ. Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Heute schauen wir uns an, wie man aus Schweigen Mut macht. Und zwar mit Dortmut, der Dortmunder Mutismustherapie. Unsere Gästin ist Kerstin Barfek, Sprachheilpädagogin, Therapeutin, Dozentin und die Frau, die Dortmut von der ersten Idee bis zur heutigen Forschungsplattform mit aufgebaut hat. Ganz schön, dass du da bist, Kerstin.
Dankeschön.
Lass uns direkt eintauchen.
Du leitest unter anderem mit das Mutismusnetzwerk der TU Dortmund. Kerstin, was hat dich persönlich motiviert, selektiven Mutismus zu deinem Herzensthema zu machen?
Das ist ganz spannend. Ich habe im Grunde schon während meiner Abi-Zeit Bücher gelesen von der Tori Hayden. Das ist ja eine Autorin, die hat so über verschiedene Kinder geschrieben. Sie war Sonderpädagogin, aber auch therapeutisch tätig zwischenzeitlich. Und die hat unter anderem, also das berühmteste Buch ist Sheila. Das war jetzt kein mutistisches Kind, aber...
Habe ich auch gelesen.
Und ich habe dann alle von ihr gelesen und sie hat auch als Schwerpunkt Mutismus gehabt. Sie hatte einige schweigende Kinder. Das hat mich fasziniert. Und dann war es halt so, dass ich ja Sonderschullehramt und Diplompädagogik mit Schwerpunkt Sprachtherapie parallel studiert habe und ich das große Glück hatte, dass zu meiner Studienzeit dann, als ich im 3. Semester war, die Nitza Katz-Bernstein unsere Professorin wurde und die Leitung auch des sprachtherapeutischen Ambulatoriums, die Praxiseinrichtung, die wir an der TU Dortmund haben. Und die hatte als Schwerpunktgebiet Mutismus. Und die hat schon mit mutistischen Kindern in der Schweiz gearbeitet, schon vor ganz langer Zeit, als da noch ganz wenig im deutschsprachigen Raum, ganz wenige Menschen gab, die sich darauf spezialisiert haben. Und als sie unsere Professorin war und uns dieses Thema nahebrachte, da habe ich sofort angedockt.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Im Studium war es bei mir auch so, dass Mutismus ganz spannend war. Also es hat eigentlich ganz viele Menschen studiert, die Sprachheilpädagogik studiert haben, hat sie interessiert und es gab aber nichts.
Mhm, genau.
Also es war dann, das ist Mutismus, das ist das. Ja, und dann, da war da nicht mehr viel.
Ja, ein Buch damals von dem Dr. Hartmann.
Genau.
2 kleine englischsprachige Artikel.
Ja.
Viele hatten das gerne.
Ja.
Viele haben das gerne als Prüfungsthema gemacht, weil die Literatur war so
übersichtlich, sehr übersichtlich, ja.
Genau.
Ja.
Ja, so war es damals, ja.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du im Prinzip durch das Lehramt eingestiegen bist. Ist das etwas, was dich auch im Nachhinein nochmal so im Blick ein bisschen anders geschärft hat, dass du den Fokus da schon so auf Schule hattest? Oder sagst du, ja, den Weg, den bin ich zwar gegangen, aber dann war mein Fokus doch ein bisschen mehr auf Therapie einfach?
Ja, beides stimmt letztendlich. Also ich habe erst das Diplom fertig gemacht. Ich habe dann als studentische Hilfskraft und später als wissenschaftliche Hilfskraft, später als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ambulatorium therapeutisch gearbeitet. Also Therapie war eigentlich das Erste. Als ich dann das Lehramt fertig hatte, bin ich ins Referendariat gegangen und bin parallel im Ambulatorium geblieben. Danach hatte ich ja dann eine wissenschaftliche Stelle 4 Jahre. So, und da hatte ich wieder beides, also therapeutische und schulische Ausbildung. Und ich habe das immer sehr gut gefunden, auch wenn ich dann Therapeutin geblieben bin, letztendlich nicht mehr in die Schule zurückgegangen bin, dass ich diese 2 Jahre Einblick intensiv in die Schule hatte, weil ja, wir haben maßgeblich auch in unserem Konzept wirklich sehr diesen Bereich Vernetzung und Transferarbeit ausgebaut. Und das ist ja eben auch ganz viel die Zusammenarbeit mit Kitas und mit Schulen. Und ich habe da ganz früh schon angefangen, auch schon vorher beim Stottern, einfach Aufklärung, Unterrichtsstunden zu der Thematik und sowas zu machen. Und ich hatte immer ein Bild davon, wie könnte das jetzt sein, das in Schule umzusetzen. Das war mir immer sehr konkret und das hat sehr geholfen. Ja, die Zusammenarbeit da zu verstärken.
Ah, okay. Ich glaube, damit alle mitkommen, müssen wir vielleicht kurz einmal erklären, den Unterschied zwischen selektivem Mutismus und totalem Mutismus. Ist das wichtig, das zu klären?
Ja, sagen wir mal, theoretisch erstmal ja. In der Praxis begegnet einem der totale Mutismus fast gar nicht. Es ist wirklich so absolut selten. Selektiver Mutismus heißt ja, dass Kinder in bestimmten Situationen schweigen, konsequent schweigen, obwohl sie sonst eigentlich sprechen. So, und das können jetzt Personen sein, mit denen die Kinder eben sprechen oder konsequent schweigen. Das können aber auch Orte sein. Das kann auch zum Beispiel sein, dass Kinder mit Freundinnen zu Hause sprechen, aber in der Schule nicht, weil sie am ganzen Ort Schule schweigen. Und das können auch Situationen sein. Manchmal haben wir ja auch Kinder, das ist seltener, aber die sprechen zum Beispiel auf Klassenfahrt, aber nicht im Unterricht. Also in Pause auch, aber nicht im Unterricht
in dieser Situation. Das erlebe ich dann auch so häufig, dass Kolleginnen mich ansprechen und sagen, aber in der Pause spricht die.
Ja, genau.
Nur in der Klasse nicht.
Genau. Genau. Und das, also personenbezogen, ortsbezogen, situationsbezogen, das muss konsequent sein. Das muss über einen Zeitraum von mindestens, sage ich mal, 6 bis 8 Wochen andauern. Und sonst weiß man aber, dass die Kinder in anderen Kontexten sprechen. Wenn das Schweigen sehr ausgeprägt ist, sprechen die auch manchmal nur in der Kernfamilie oder nur mit der Mama und dem Geschwisterkind und sonst mit niemanden. Aber andere sprechen ja durchaus auch in der Schule, auf dem Schulhof mit Freundinnen oder so. Aber eben bestimmten Personen gegenüber oder in bestimmten Situationen nicht. Und das ist der selektive Mutismus, der totale Mutismus. Das würde bedeuten, dass Kinder komplett verschweigen oder auch Jugendliche und Erwachsene, muss man jetzt dazu sagen, ne? Und da ist ganz oft schon eine Vorgeschichte da. Oft sind die vorher mal mindestens sozial ängstlich gewesen oder auch schon selektiv mutistisch gewesen. Und dann kommt noch etwas obendrauf. Jetzt zum Beispiel, ich sag ein Beispiel, ein selektiv mutistisches Kind und dann Scheidung, Rosenkrieg der Eltern ist auch den Eltern gegenüber verschwiegen, zum Beispiel. Ne? Oder türkisches Mädchen sprach nur in der türkischen Kultur. Eltern sind 6 Wochen auf einer Hochzeit in der Türkei gewesen und sie ist mit den älteren Geschwistern allein hier geblieben. Hat auch in der Familie jetzt über ein Jahr nicht mehr gesprochen. Das wäre dann so Phasen des Totalschweigens. Das haben wir aber äußerst selten. Es gibt da keine Zahlen zu, die ich kenne. Aber da ich ja die Geschichten, also über Fallberatung, Supervision, Fortbildung und eigene Therapien, habe ich die Geschichten von mehr als 1000 mutistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und da kenne ich vielleicht 15 Totalmutisten. Also da wissen wir, wie selten das ist.
Das stimmt, das ist wirklich sehr selten.
Ja, es ist absolut selten. Das wird einem in der Praxis in der Regel nicht begegnen. Im Moment habe ich 2 Therapeutinnen in Supervision, wo wir totale Mutisten haben, aber es ist wirklich selten.
Das heißt, was du schon getan hast oder was du jetzt schon angesprochen hast, dass du das immer in einen größeren Zusammenhang bringst. Du schaust immer, welche psychischen Faktoren kommen erschwerend oder zusätzlich dazu, welche körperlichen Faktoren. Die sind ganz wesentlich.
Ja. Also manchmal ist es ja so, dass es einen Ausgangspunkt gibt, aus dem mehrere Auffälligkeiten entstehen, sag ich mal, die alle vielleicht ähnliche Wurzeln haben. So würde ich das mal sagen. Und manchmal ist es auch so, dass es Auffälligkeiten gibt, die die Vulnerabilität erhöhen und dadurch kann Mutismus entstehen. Umgekehrt aber auch, weil jemand langjährig mutistisch ist, können sich andere Störungen draufsetzen. Also alles 3 gibt es im Grunde genommen. Was Kinder angeht, gibt es eine Studie aus Skandinavien, die ich jetzt kenne, von Christensen aus dem Jahr 2000. Und da hat man untersucht, wie oft haben denn selektiv mutistische Kinder noch irgendeine andere Diagnose. Und das ist bei weit über 90% der Kinder der Fall.
Okay.
Das sind am meisten Angststörungen. Mutismus wird ja jetzt auch als Angststörung klassifiziert, aber damals noch nicht. Dann, das war so circa bei 74% waren das der Kinder, die eine Angststörung hatten. aber dann auch Entwicklungsstörungen, dann Sprach- und Kommunikationsstörungen, 30-50% circa. Dann aber auch Störungen der Ausscheidungsorgane. Das kommt auch nicht selten vor in Kombination mit Mutismus. Also häufiger mal sowas wie die Windel ganz lang nicht abgeben, Stuhlgang einhalten, nicht auf fremde Toiletten gehen, ist oft eine große Thematik.
Das stimmt, das ist mir auch schon begegnet.
Mehrfach. Das ist aber gerade auch eine Thematik, die in Grundschule das erste Mal anfängt oder platziert wird. Das ist im Kindergarten, in der Kindertagesstätte ist das noch anders, weil da die Betreuungsform anders ist. Aber Toiletten an der Grundschule sind für Kinder schon echt ein Angang und ein Problem.
Ja, genau. Und da haben wir auch welche in den weiterführenden Schulen, die trinken nicht, essen nicht,
gehen nicht
auf Toilette. Und bei Älteren würde ich mal sagen, Komorbiditäten, das kann ich jetzt aber nur so, da kann ich nur Erfahrungswerte nennen, da habe ich jetzt keine Zahlen. Aber ja, natürlich die Angststörungen, also gerade soziale Ängste, ne, soziale Phobien. Dann haben wir auch häufiger Zwangsstörungen, weil Angst und Zwang nah beieinander sind. Auch ich hatte häufiger schon mit Essstörungen auch zu tun und Mutismus. Das sind vielleicht so die häufigsten. Und dann Depressionen und Depressionen.
Selbstverletzungen auch.
Ja, auch bis dahin. Also Depressionen entstehen manchmal auch aus sozialer Isolierung, ne? Wenn ich einfach jahrelang dann keine Freunde habe, keine Aktivitäten oder so.
Es geht oft bis wieder hin zu Suizidgedanken.
Ja.
Ist das, was du erlebst?
Ja, okay. Ja, Gott sei Dank nicht häufig, aber ja. Wenn das bis ins Jugendalter persistiert und vor allen Dingen, wenn da keine gleichaltrigen Kontakte sind. Also wenn das jetzt noch Schweigen gegenüber Erwachsenen ist oder im Unterricht, ist nochmal eine andere Sache, als wenn es keine gleichaltrigen Kontakte gibt, keine Aktivitäten in der Freizeit, wenn da fast nur digitale Welten sind oder auch eine Schulabstinenz über Jahre so, dann haben wir das eben manchmal auch, ja.
Stichwort Mythos. Welchen Mythen begegnest du im Zusammenhang mit Mutismus in Schule, in Gesellschaft? So dieses, das verwechselt sich wieder oder also in die Richtung.
Ja.
Spannend auch, wie räumst du dann damit auf?
Ja. Das Kind ist nur schüchtern.
Ja.
Sowas.
Ja. Okay. Also das verwechselt sich, ja, das ist sowas, was wir hauptsächlich mal so von den Kinderärztinnen hören. Da sage ich so, ja, es gibt Kinder, besonders jüngere Kinder, die überwinden das Schweigen auch ohne therapeutische Hilfe. Wunderbar. Die Wahrscheinlichkeit steigt allerdings, dass sie es überwinden, wenn sie eine gute therapeutische Hilfe bekommen. Und warum soll man nicht die Wahrscheinlichkeit steigern? Also
Genau.
Und es ist überhaupt nicht gesichert, dass sie es von selbst überwinden. Ich kenne so viele Kinder, die es ohne Hilfe, glaube ich, nicht geschafft hätten, weil das einfach schon so chronifiziert war, so langjährig und so. Das ist also eins. Ein zweites ist, das ist mir immer ein ganz wichtiges Thema, dieses Thema nicht sprechen können oder nicht sprechen wollen. Das ist für mich sehr entscheidend.
Das ist ein sehr aktuelles. Also ich glaube, das ist genau das Thema, weil das häufig so in diese Schublade gepackt wird.
Ja, ja.
Er will nur nicht.
Genau.
Das ist sogar in der Mutismuswelt, ist es, sag ich mal, so ein bisschen kontrovers, wie man damit umgeht, wenn jemand es noch nicht schafft, zu sprechen. Also wie viel wird da jetzt unterstellt? Du könntest aber, wenn du nur wolltest und dich jetzt mal bemühen würdest, oder wie viel wird auch gesehen, dass es manchmal einfach noch nicht geht. Also ich sage das immer so, der Mutismus hat einfach auch eine körperliche Komponente, so wie das Stottern ja auch. Und wenn ich jetzt einem Mutisten sagen würde, ja, du könntest ja nur, wenn du wolltest, dann ist das wie, wenn ich einem stotternden Kind sagen würde, sprich flüssig.
Ganz genau.
So. Ja. Ne? Das würde ich nicht machen, weil ich einfach weiß, das hat, solange es noch nicht diese Tools hat, ne, also die Sprechtechniken und die beherrscht und so, hat es noch nicht den Schalter in der Hand. Und bei den mutistischen Kindern ist es einfach, und Jugendlichen ist es auch so, dass wir zumindest mal demütig sein sollten, nicht zu wissen, wie viel sie den Schalter in der Hand haben. Denn das Ganze geht ja, weil wir wissen, das hat mit Ängsten zu tun, mit Angstreaktionen einher. Und das ist mal mindestens Kampf- oder Fluchtreaktionen, also wo die Spannung im Körper ganz hoch geht. Aber es können auch bis hin zur Erstarrungsreaktion sein. Und das ist ja das, was man von Mutisten häufig kennt, dieses Eingefrorene, dieses Erstarrte, Eingefrorene, wo man auch sieht, da passiert nicht mehr viel äußerlich, was der Körper preisgibt, sondern die bewegen sich kaum noch.
Aber innen ist achterbar dann.
innen ist, also es ist eine ganz hohe Spannung, die an irgendeinem Punkt eingefroren wird. Ne? Und da haben die oft gar nicht die Wahl. Und ich weiß dadurch, dass ich auch viel mit Älteren gearbeitet habe, dass ich die dann immer gefragt habe auf einer Skala von 0 bis 4, wie sehr könntest du denn überhaupt, wenn du wolltest? Und da kriege ich verschiedene Antworten durchaus. Manche sagen vielleicht, manche sagen doch, könnte ich schon. Aber viele sagen auch, nee, könnte ich nicht oder könnte ich wahrscheinlich nicht. Und es ist dann einfach unfair, wenn wir denen unterstellen, dass sie nicht wollen. Ne?
Mhm. Ja, man kann da mit einer falschen Reaktion auch wirklich viel falsch machen,
ja,
an der Stelle.
Ja, ja. Denn wenn man versucht, da etwas zu knacken und die fühlen sich sehr missverstanden, können sich selber aber nicht erklären, dann ist es irgendwann vielleicht so, dass sie wirklich nicht mehr wollen. Ja. Ne, weil sie dicht machen. Mhm. Genau. Das ist, oder wenn man so arbeitet, ich kenne das leider häufiger mal aus Kliniken, wenn du jetzt nicht sprichst, dann kommst du nicht aus dem Raum raus, dann kommst du am Wochenende nicht nach Hause, dann darfst du nicht mit deinen Eltern telefonieren. Und entweder, sag ich mal, geht es dann, dann ist es aber nur ein vermeintlicher Erfolg, weil die sich fügen und unterwerfen. Ja. Das ist aber nichts, was eine gute Transferleistung macht. Oder es klappt nicht und dann ist irgendwann, wird der Widerstand, diese Widerstandskomponente wird auch immer
wird
größer.
So groß, genau.
Ja. Ja,
das ist gar nicht mehr zu knacken.
Genau.
Dann. Also die Chance ist ganz, ganz schwer.
Genau. Ja. Und das ist nicht die Haltung, mit der wir arbeiten würden.
Ja. Die Haltung, mit der du arbeiten würdest, oder du sagtest gerade wir, da komme ich direkt mal drauf zu sprechen, dass du in einem Team ein, ja, sag ich mal, ein eigenes Konzept entwickelt hast.
Ja, aus welchen Puzzleteilen besteht das?
Ja, vielleicht nenne ich erstmal so das Team und die Wurzel.
Ja,
das
gerne.
Also die Wurzel, das ist eben die Nizza Katz-Bernstein hat den Ansatz im Grunde entwickelt und geprägt. Ihr Konzept, wie sie mit mutistischen Kindern gearbeitet hat. Und sie war ja unsere Professorin, sie war die Leitung unserer Einrichtung. Sie hat uns darin ausgebildet. Und dann haben wir es eben auch weit über ihren Ruhestand hinaus weiterentwickelt, verschiedene Bereiche vertieft, Methoden hinzugefügt. Und irgendwann sagte sie, das ist jetzt schon was Eigenes, was ihr gemacht habt. Ne? Und dann ist es halt zur Dortmunder Mutismustherapie geworden. Und das Team ist, also außer ihr, die Katja Subellock, meine Kollegin, mit der ich ganz viel zusammengearbeitet habe. Sie hat dann viel Seminare gemacht. Ich habe viel praktisch im Ambulatorium gemacht und sie hat es gefilmt und in die Lehre gebracht. Die Anja Starke kam dazu und hat viel die Forschung vorangebracht. Die hat auch mit diese Dortmunder Mutismus-Screenings mit der Katja Subellock entwickelt. Und dann noch die Ilka Winterfeld. Die auch, also wir sind zu dritt so, dass wir Fortbildungen zu dem Thema geben und sie ist auch, hat auch ganz viel praktisch und auch jetzt in Einzelfallstudien ist sie auch beteiligt, mitgearbeitet. Wir sind eigentlich so im Grunde das Team des Ansatzes.
Mhm. Kannst du nochmal sagen, was diesen Ansatz besonders macht und ausmacht?
So in Richtung Leitideen.
Ja, es ist erstmal ein interdisziplinäres Konzept. Die Nizza Katz-Bernstein war Logopädin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und dadurch fließen Methoden, sag ich mal, auch aus verschiedenen Disziplinen mit ein. Es ist ja methodenschulübergreifend. Und den Ansatz macht im Grunde die Haltung aus. Das ist der Schlüssel. Und wir definieren die Haltung so, dass wir so sagen, das hat vier Grundpfeiler für uns. Der eine ist, dass wir erstmal das Schweigen verstehen, akzeptieren und dem einen Sinn unterstellen. Also einen subjektiven Sinn. Dass wir sagen, das hat eine Geschichte, das hat eine subjektive Logik, das hat gute Gründe. Weshalb du schweigst, ob ich sie kenne oder nicht, aber das wird so sein, weil keiner schweigt freiwillig. Mhm. So, und das Zweite ist aber, dass wir sagen, man kann das anpacken. Man kann da rauskommen, das ist die gute Botschaft. Mhm. Es ist die gute Botschaft, dass die meisten es überwinden werden. Und akzeptieren heißt nicht, dass wir das für immer so lassen, sondern wir haben Ideen, wie es da rausgehen kann. Der dritte Punkt ist, dass wir sagen, dass die Kinder aber mitbestimmen. Und das ist was, wir nutzen durchaus verhaltenstherapeutische Methoden auch, dass wir in kleinen Schritten, ne, aus dem Schweigen ins Sprechen kommen. Aber wir lassen die Kinder sehr stark mitbestimmen oder gucken, wo eröffnet sich ein Weg oder wo schließt sich eine Tür und dann gehen wir einen anderen Weg. Also wir haben nicht so einen programmatischen Ansatz, sondern wir gucken, was geht denn bei dir? Was hilft denn dir? Mit welchen Themen kommst denn du? Mit welchen Ressourcen kommst denn du? Und wie reagierst du auf mein Angebot? Also wir sind da sehr flexibel dabei, so dass die Geschichten alle sehr individuell sind, wie die Kinder aus dem Schweigen kommen. Und das Letzte ist das Durchhaltevermögen. Das ist so, ja, die Beharrlichkeit, das hat die Nizza immer so schön gesagt. Das Schweigen ist sehr beharrlich und wir müssen einen Tacken beharrlicher sein als das Schweigen. Ja, das eine ist die Haltung und das zweite, das würde ich auch noch ganz gerne sagen, das passt ganz gut dazu. In der Diagnostik und in der Therapie betrachten wir das Schweigen durch so drei Brillen und arbeiten auch an drei Ebenen entsprechend. Das eine ist das Symptom selber. Das ist das, worauf man sich ja erstmal fokussiert. Wo spricht das Kind, wo schweigt das Kind und wie können wir jetzt in kleinen Schritten aus dem Schweigen herauskommen? Das zweite ist die Strukturebene. Das ist die Ebene, wo wir eben Hypothesen machen zu dem, wo das Kind jetzt eine Logik hat, weshalb es das Schweigen auch hält. Ne, und ich sag mal so ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, ich spreche nicht, bevor ich irgendwas falsch machen könnte. Wenn das zementiert ist als Überzeugung beim Kind, dann ist es ganz schwer, aus dem Schweigen rauszukommen. Also gucken wir auch, wie können wir denn da Erfahrungen machen mit dem Kind, die mehr zu mehr Fehlertoleranz führen, zum Beispiel. Ne, jetzt mal ganz kurz als Ziel genannt, damit es hinterher leichter wird, das Symptom zu durchbrechen und das Dritte ist dann die Systemebene, das ist die Ebene, wo wir zusammenarbeiten mit Eltern, Kita, Schule oder sonstigen Fachpersonen, die wir vielleicht auch noch, die wichtig sind für das Kind, weil wir einfach effektiver sind, wenn wir in einem Boot sind und wenn wir da kooperieren.
Wird dem, du hast das vorhin unter Punkt 1 genannt, wird dem Kind auch oder ist das nach Alter unterschiedlich, direkt von Anfang an mitgegeben, das Schweigen kannst du überwinden?
Das ja, war die gute Botschaft.
Ja, ja, den Eltern einmal, ne, auch Kita und Schule, den Kindern aber auch. Also ich mache das mal ganz praktisch. Ich habe jetzt hier meine Schnecki, man sieht sie nicht, aber die Schnecki ist eine Handpuppe, mit der wir zum Beispiel, also wir gehen gern mit den Handpuppen auf die kleinen Kinder auch so zu und nehmen da Kontakt auf. Die sind auch so wenig bedrohlich und vielleicht sagt die Schnecki irgendwann mal, kann die Lea nicht sprechen? Aber doch klar, Schnecki, die Lea, die kann sprechen, die macht das zu Hause. Hier macht sie das noch nicht, aber das lernt sie ja noch. So, das
und
heißt,
ist das ganz niederschwellig, ganz einfach zu begreifen, genau, für das Kind, zu fühlen über die Handpuppe. Das heißt, wir gucken schon gerade so ein bisschen in deine Sitzung, weil ja, das finde ich immer ganz schön, wenn man das wirklich, wenn man so ein bisschen mit eintauchen kann, wenn man sich vorstellen kann, wie läuft so eine Therapieeinheit. Das heißt, du arbeitest bei kleinen Kindern ganz ja, viel, zum Beispiel mit Schnecki oder anderen.
Ja, oder anderen Handpuppen.
Handpuppen.
Genau, im Grundschulalter nehmen wir auch manchmal diese menschlichen, diese so Willi, Lucy oder wie die heißen.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja.
So als Schulfreunde schon mal oder Freundin, genau. Also mit den Kleinen, sag ich mal, erste, zweite Klasse auch noch, Vorschulkinder sowieso. Ne? Manchmal auch noch ein bisschen älter arbeiten wir, nehmen wir Kontakt auf mit der Handpuppe erstmal. Und das hat viele Vorteile, die sind für die Kinder oft wenig bedrohlich. Und es ist so, dass wir in der Kommunikation mehr variieren können, dass wir nicht so die ganze Zeit dieses Kind im Fokus haben, sondern ganz viele Gespräche mit der Handpuppe führen, wo die Kinder wieder runterfahren und auch aus der Spannung rauskommen können, weil sie einfach zugucken können, während wir uns unterhalten. Ne, das macht so ein Kommunikationsdreieck möglich. Wir können mit der Handpuppe was spiegeln, die hat vielleicht genau die gleichen Probleme, die traut sich auch noch nicht oder was auch immer. Also die bietet ganz viele Möglichkeiten.
Also was du gerade gemacht hast, war ja im Prinzip über diese Handpuppe einen Impuls zu geben. Den hast du jetzt nicht als Therapeutin gegeben, sondern für das Kind war das ja ganz klar die Handpuppe. Also es sind mehr Rollen einfach dann dabei.
Ja, ja, genau. Und das Wichtige ist bei unseren Puppen, dass die immer loyal mit den Kindern sind. Also die hauen die Kinder nie in die Pfanne. Und egal wie sie behandelt werden, sie freuen sich jede Woche auf das Kind.
Toll. Ja. Oder auch sowas, Stichwort Zaubertricks. Das ist ja auch nochmal was, was bei etwas älteren Kindern bestimmt eine ganz wesentliche Rolle spielen kann in so einer Therapieeinheit.
Ja, ja, da sprichst du jetzt was an, was ich persönlich gerne mache, also Zaubern mit Kindern. Also was hat das für einen Zusammenhang zu Mutismus? Ich habe auch mit anderen Kindern gezaubert, aber so der Zusammenhang ist Selbstwirksamkeit. Also bei Mutismus geht es viel darum, dass die in so einer erlernten Hilflosigkeit stecken und das Schweigen irgendwie als Schutz, als Grenze brauchen. Und wir versuchen natürlich ganz viel zu schauen, wie kommen wir zu Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und Zaubern ist halt so eine Möglichkeit, wo ich mal Held sein kann. Es gibt noch viele andere, aber Zaubern ist sowas, da kann ich mal, da kann ich was ganz Besonderes, was auch Größere nicht können, was auch andere nicht können und ich kann das und da, das binde ich auch viel ein, dass ich mit Kindern so Tricks lerne, Zaubervorführungen mache oder so. Mit den Älteren ist bei uns der Unterschied vielleicht, um das so zu konkretisieren, da sprechen wir schon viel mehr auf einer Metaebene über das Sprechen und Schweigen. Das heißt, wir sagen, guck mal, du weißt sicher, warum du hier bist, ne? Und hier kommen auch andere Kinder hin, die haben das Gleiche wie du. wusstest du, dass es so welche gibt? Und manchen mutistischen Kindern ist überhaupt nicht klar, dass es noch andere Kinder gibt, die das Gleiche haben wie sie. Und die Älteren fragen wir auch schon, sag mal, wie sehr kannst du dir denn schon vorstellen, wenn du jetzt so eine Hilfe bekommst mit der Therapie hier? Und wir konkretisieren das dann, wie diese Hilfe aussieht. Wie sehr kannst du dir denn vorstellen, dass du es irgendwann schaffen kannst? Oder wie sehr möchtest du das denn? Und dann nutzen wir ganz viel Skalierungen, damit die uns Rückmeldung geben können. Also Skalierung heißt 0 bis 4, schreibe ich auf zum Beispiel. Und das Kind kreuzt jetzt, sagen wir mal, 3 an. Und ich sage, ach, du wünschst dir das schon, ne? Du wünschst dir das, ja. Und da kann ich dir Mut machen. Oder die kreuzen an 1. Und ich sage, so ein kleines bisschen, ne? Du weißt noch nicht so genau, okay.
Ja. Und stellst du die Skalierungen dann auch nebeneinander her, also nebeneinander in der Therapie zu einem früheren Zeitpunkt im Vergleich zum späteren Zeitpunkt, damit das Kind das wirklich visuell auch sieht? Aha, ich habe angefangen bei 1 und jetzt bin ich aber schon bei 3.
Ja, auf jeden Fall unterstellen wir, gerade wenn die 0 oder 1 ankreuzen, dass sich das entwickeln wird. Das gibt uns ja erstmal ein Feedback, dass es mehr gute Gründe gibt, im Moment das Schweigen noch zu halten, gegenüber den Gründen ins Sprechen zu kommen. Und dann weiß ich einfach, ich brauche jetzt noch keinen Druck auf irgendwelche Aufgaben machen, weil da werden wir keinen Erfolg haben, ne? Wenn mehr Energie dagegen geht, aus guten Gründen, als Energie in die, sagen wir mal, Richtung Sprechen geht. Das ist ja wie so ein Auto, wo man im Grunde ein bisschen Gas gibt, aber noch mehr die Bremse zieht. Das wird nicht fahren.
Das funktioniert nicht, genau.
Genau, das ist einfach immer. Und dann kümmern wir uns um die Bremse. Dann versuchen wir zu verstehen, was ist denn da im Weg? Was ist denn das, was dich da noch hemmt? Was ist denn das, was das Schweigen aufrechterhält? Und wenn wir daran arbeiten, wenn wir da die Schlüsselpunkte finden, auf die wir Einfluss nehmen können, dann oft steigt die Motivation. Ne? Und klar, die Kinder bekommen damit, oh, jetzt ist sie bei 2,5 schon. Oder jetzt ist sie bei 4. Wow. Gut.
Also diese Selbstreflexion ist ja schon ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Therapie, ne? Weil du das vorhin schon mal erwähnt hattest.
Für die Älteren.
Ja,
für also die Älteren. Mit den Kleinen machen wir das noch nicht so kognitiv, ne?
Wie klein ist dann klein?
Ja, das ist natürlich einmal ein bisschen Alter und das ist aber auch Entwicklungsstand. Ja. Ne? Also wenn ich so ein drittes Schuljahrkind mit so einem Hasen vorm Kopf im Wartebereich sitzen habe vor dem Erstkontakt, dann denke ich, okay, hol noch mal Handpuppe raus und wir spielen noch mal und bauen Häuser und so. Und wenn ich aber schon weiß, dass die im zweiten Schuljahr zu Hause sagen, Mama, wie soll das denn gehen, dass ich irgendwann sprechen kann? Dann weiß ich, okay, das ist ein Thema, was ich auch schon bringen muss, weil die so weit sind, darüber zu reflektieren und das halten können, dass wir das ansprechen. Also so meistens zweite, dritte Klasse für uns so der Übergang. Es kann aber durchaus sein, dass wir auch mischen, dass wir noch sehr viel spielen, noch Handpuppen haben, aber trotzdem schon mal das Schweigen thematisieren. Ne? Und wir passen uns da sehr dem an, worauf die Kinder reagieren.
So Therapiephasen werden naturgemäß unterschiedlich dauern bei den einzelnen Kindern. Das ist wahrscheinlich schon so. Gibt es aber ganz typische erste, mittlere und letzte Schritte einer solchen Therapie?
Oder Therapieeinheiten?
Ja, die erste ist ziemlich typisch.
Ja,
also also kleine Kinder, eben Kontaktaufnahme mit Handpuppe. Die Handpuppe ist meistens auch erstmal ängstlich und versteckt sich auch. Die spiegelt das Kind. Die Kinder sind oft fasziniert. Da ist noch jemand, der hat das Gleiche wie ich. Aha, und der kommt so ganz langsam erst hervor. Und ja, dann ist oft schon so ein erster Kontakt so da. Und was wir dann machen ist, das ist abgeleitet. Im Grunde ist es Konzept aus der Traumatherapie, einen sicheren Ort bauen. Der sichere Ort, richtig, der Safe Place, es ist auch sehr viel Verdienst von der Nizza Katz-Bernstein, das mit in die Logopädie transportiert zu haben, von der Idee. Und das machen wir eben so, damit die Kinder einen möglichst sicheren Ort bei uns haben, dass sie ein Haus bauen dürfen, mit entweder einem Elternteil, was dabei ist, oder wenn sie alleine es schon schaffen, reinzukommen, auch allein. Und ich baue einen mit der Handpuppe. Und dann, Haus heißt natürlich, wir haben sowas wie Bausteine, Tücher, Kissen, Seilchen. Und man sucht sich einen Ort im Raum, wo man sich einfach irgendwie sowas mit einer Grenze baut und guckt, ein Zimmer, mehrere Zimmer, ein Bett reinbauen, eine Tür, eine Klingel und so.
Also kann schon was größer sein, das Haus, was da entsteht. Okay.
Ja, ganz unterschiedliche Häuser. Ja. Und dann irgendwann bin ich mit der Handpuppe sehr neugierig und wir wollen zum Beispiel die Lia mal besuchen. Ne? Mhm.
Und dann gehen wir jetzt halt an der Stelle, du sagst Lia, das sind natürlich nicht die Originalnamen von Kindern, die du hattest, sondern du verwendest einfach andere Namen.
Das war jetzt irgendein Name?
Das ist irgendein Name.
Genau,
das ist irgendein. Nein, aber es ist ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle sagen.
Wenn ich von konkreten Fallbeispielen spreche, nehmen wir andere Namen. Grundsätzlich in den Fortbildungen, in den Artikeln haben die Kinder, über die wir schreiben oder sprechen, immer einen anderen Namen. Genau. Und Lia ist jetzt irgendein Name. Genau, als Beispiel. Und wenn wir da klingeln, dann gucken wir halt, ob die Kinder schon so weit sind, dass sie sich eben freuen und wollen, dass wir zu Besuch kommen oder sie aus dem Haus kommen und wir in Kontakt kommen oder ob sie diese Grenze noch halten möchten und die Erlaubnis ganz explizit dazu haben, diese Grenze noch zu haben und dann gehen wir wieder weg.
Wie lange kann so ein Prozess dauern? Wahrscheinlich unterschiedlich, aber sagen wir mal so, wenn ich mir das vorstellen würde, da musst du auch einen langen Atem haben manchmal. Also es kann ja wirklich dich durch mehrere Therapiestunden ziehen, bis das Kind so weit ist, zu sagen, in meinen Safe Place lasse ich jemanden hinein.
Ja, selten hatte ich Kinder, wo es mehrere Stunden gedauert hat. Meistens sind wir irgendwie am Ende der ersten Stunde spätestens zusammengekommen, aber es ist überhaupt kein Muss. Ich habe da überhaupt keinen Druck. Was ich möchte, ist, dass wir irgendwie schaffen, eine Art von Kommunikation herzustellen. Und was ich dann mache, wenn ich merke, die sind noch nicht so weit zu öffnen, dann schicken wir Post. Dann schreibe ich halt mit der Handpuppe in meinem Haus irgendwas und lass die was ankreuzen oder lass die ihre Lieblingsfarbe in ein Kästchen malen. Ich schicke dann den Brief und dann meistens machen die irgendwie, schreiben die was zurück oder legen das irgendwie mit der Mama vielleicht sogar vor die Tür. Und dann kriegen wir Post und dann ist das wieder erfolgreich von der Kommunikation. Dann wohnen wir in zwei Häusern und haben uns Post geschickt. Wunderbar. Also irgendwas schaffen wir immer, an Kontakt herzustellen, sag ich mal so. Man muss ein bisschen kreativ werden.
Ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss kreativ werden.
Ja.
Und was du gerade gesagt hast, ist, wir haben keinen Druck.
Nein.
Ich selber baue mir auch keinen Druck auf, sondern ich muss so reagieren, wie das Kind es zulässt.
Genau.
Du hast im Grunde keine Zielvorstellung, ne? Du hast nicht die Zielvorstellung am Ende der Therapie, am Ende der Therapie muss so das nicht. Kind jetzt oder Nein-Karten hochheben oder irgendwas, Beispiel. Ja. Ne?
Genau. Das ist am Anfang noch so gewesen, dass ich das ein bisschen gehofft habe, weil ich noch weniger Möglichkeiten hatte, damit umzugehen, wenn die Kinder sich da starrer verhalten haben. Aber jetzt inzwischen doch, ich habe ein Ziel, aber das Ziel ist nicht ein bestimmtes Verhalten am Ende, sondern das Ziel ist, dass das Kind sich so sicher wie möglich gefühlt hat und dass das Kind sich regulieren lernt. Das ist mein Ziel, dass das Kind lernt, ich darf diese Grenze haben. Und was täte mir denn jetzt gut?
Und das wird plötzlich akzeptiert, dass ich so eine Grenze habe. Vielleicht war das vorher eben nicht so.
Ja. Genau. Was täte mir jetzt gut? Täte mir gut zu öffnen oder nicht? Und wenn das Kind zu dieser ersten Regulation kommt, das wäre mein Ziel.
Und dann schaffst du es im Grunde bereits in der ersten Therapiestunde, dem Kind erlebbar zu machen, dass Kommunikation stattgefunden hat.
Ja. Wir haben toll gespielt, auf jeden Fall. Wir haben immer, am Ende die Lucy oder Schnicki oder wer auch immer Handpuppe sagen am Schluss, das hat aber Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Was haben wir denn alles gemacht heute? Und vor allen Dingen ist aber wirklich das Ziel, dass die entspannter gehen, als sie gekommen sind. So, das wäre erstmal für die Kleinen. Und dann ist es offen, wie es weitergeht. Für die Älteren ist es so, dass wir, wenn wir keine Handpuppe mehr haben und nicht mehr so im Rollenspiel sind, dass wir eben thematisieren, warum sie da sind. Und dass wir gucken, womit möchtest du mal einsteigen? Und da habe ich so drei Möglichkeiten. Ich biete an, erstmal ein Spiel. Ein Spiel gibt oft Sicherheit, so ein Regelspiel einfach. Dann kann man irgendwie ein Bastelangebot, einen Zaubertrick oder sowas machen. Und dann unterhalten wir uns aber auch noch ein bisschen über das Thema Sprechen und Schweigen, weil wir da schon in diese Metaebene gehen. Und ich so zum Beispiel wissen möchte, guck mal, mit wem geht das denn leicht? Und mit wem ist es so ein bisschen geht was? Und mit wem geht das noch nicht? Zu sprechen und wie sehr möchtest du denn? Und also verschiedene Fragen. Ich frage aber auch, wie geht's dir zum Beispiel in der Schule auf einer Skala von 0 bis 4? Wie geht's dir denn da überhaupt? Und wie viel stört dich denn das Schweigen? Und so. Also man muss natürlich üben, das kann man üben, diese Fragen so zu stellen, dass man Gerüst gibt, sodass man Antworten bekommen kann von jemand Schweigendem. Das ist das, was man lernt, ne? Da wird man immer flexibler und versierter, aber wir unterhalten uns darüber. Und wenn die gehen und das Gefühl haben, eben auch, dass wir, da wollen wir auch unsere Haltung vermitteln. Guck mal, ich verstehe, dass du das hast. Ich kenne andere, die haben das auch. Das wird gute Gründe haben. Und wo stehst du denn gerade damit? Wo hast du denn Not? Wo willst du was ändern? Wofür wäre ich da? Eine Transparenz zu schaffen, wie wir arbeiten. Und wenn die es wiederum schaffen, auch zu dem zu kommen, was ihnen gut tut. Also eine Wahl zu treffen, das ist für Mutisten oft ganz schwer. Ja. Das ist für die oft ganz schwer, dass ich sie unterstützen kann, was für sie gerade das Richtige wäre, womit sie zum Beispiel anfangen wollen, direkt darüber sprechen oder erst spielen. Dann, ja, dann ist das auch ein guter Erstkontakt gewesen.
Und wenn du sagst sprechen, dann läuft das über so eine Skaleneinteilung.
Ja, was? Manchmal ankreuzen, manchmal ja, nicken, okay, Kopf schütteln, genau. Manchmal... ja, manchmal skalieren, ja. Das nutze ich sehr, sehr viel. Manche schreiben ja auch mal ein bisschen was auf, aber da kann ich nicht von ausgehen. Mhm. Manche fangen auch im Erstkontakt an zu sprechen.
Ja. So unterschiedlich ist ja. Das. Ja. Ja. Aber egal wie, eine Kommunikation hat ja stattgefunden. Auch das ist ja, egal in welcher Form, schon ein Riesenerfolg, weil es eine ganz neue Situation ist. Du bist ein neuer Mensch und diejenige in Mutismus muss sich ja auf dich und die Situation einlassen.
Genau. Genau.
Und das ist ja auch nicht ganz gang und gäbe, dann plötzlich so eine Skala auszufüllen.
Ja.
Also. Ja. Ja. Genau. Wie sieht denn so eine letzte Stunde bei dir aus? Also so, wo du das Gefühl hast, so, jetzt haben wir ganz viel geschafft. Wir sind einen weiten Weg gegangen, der war unterschiedlich lang.
Ja. Eine letzte Stunde. Also erstmal ist vielleicht interessant, wie kommen wir überhaupt dahin, dass wir überlegen, ob wir abschließen. Mhm. Ne? Und das ist so, ja, ich habe dann so ein Gefühl, woran arbeiten wir eigentlich noch? Was ist noch Baustelle? Was ist noch offen? Was ist schon fertig? Was läuft von selbst oder wo braucht das Kind noch mich dafür oder auch die Familie, Schule, was auch immer? So, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich das so frage, dann spreche ich das bei den Eltern mal an und dann gucke ich mal, wo stehen die denn damit, mit dieser Idee, das auslaufen zu lassen? Und dann spreche ich die Kinder an. Manche Kinder klammern dann nochmal und dann mache ich auch nicht sofort Ende. Also dann, vielleicht machen wir dann mal 14-tägig oder so. Oder die Kinder müssen mir echt was anbieten, wo sie noch Ziele haben, wo sie sagen, das möchte ich aber noch und das schaffe ich noch nicht allein. Okay, dann arbeiten wir da noch ein bisschen dran. Manche sind aber auch so, die strahlen, wenn man sagt, ich habe mal überlegt, ob du vielleicht bald fertig bist. Und dann freuen die sich. Und ich hatte mal eins, da habe ich gesagt, wie oft, was meinst du denn, wie oft du noch kommst? Zweimal. Totale Klarheit, ne? Okay. Ja, super. Also ich mache das sehr interaktiv. Natürlich auch von meiner Beobachtung, meinem Gefühl, wo könnte das zu Ende sein? Und aber auch abhängig von den Eltern, auch ein Stück von der Schule und vor allen Dingen vom Kind. Und wenn wir dann beenden, dann machen wir oft eine Rückschau. Was haben wir denn alles gemacht? Was haben wir alles geschafft? Und weißt du noch? An was erinnern wir uns alles? Irgendwie gibt's Übergangsobjekte, also irgendwas, was weiß ich nicht, Fotos von damals oder nochmal ein Buch oder wir spielen was, was damals wichtig war. Also ich plane die letzte Stunde mit den Kindern gemeinsam. Also wir machen die Rückschau oft so 1-2 Stunden noch vor Ende und dann überlegen wir, was machen wir beim letzten Mal, was wünschst du dir denn? Was wir da tun sollen. Und dann bleibe ich Ansprechpartnerin, wenn da nochmal Baustellen sein sollten. Einzelne kommen nochmal wieder für bestimmte Phasen. Also ich bleibe Ansprechpartnerin, aber dann lasse ich die Kinder erstmal gehen.
Du hast ja eben auch schon die Wesentlichkeit der Systeme genannt, die um das Kind herum sind. Also Elternhaus, natürlich Freunde, aber eben auch Schule. Ab wann planst du so einen Transfer ins Klassenzimmer?
Wir unterscheiden immer zwei Ebenen von Transferarbeit. Die eine ist die, das Umfeld transferfähig machen. Und die zweite ist dann die konkreten Schritte in die Lebenswelt des Kindes. Das Umfeld transferfähig machen heißt für uns, dass wir uns ja von Anfang an vernetzen. Also nach dem Erstkontakt machen wir im Grunde erstmal ein Elterngespräch und dann nehmen wir Kontakt auf mit Schweigepflichtsentbindung natürlich zu Kita und Schule. Und weil wir einfach einmal auch für uns Informationen bekommen im diagnostischen Sinne, aber auch, weil oft schon ganz viele Fragen und Beratungsanliegen da sind. So, und diese Frage, die ich vorhin hatte, geht das Kind gern zur Schule, ne? So, wenn die Kinder gerne gehen, dann denke ich auch, die haben einen sicheren Ort in der Schule. Das ist ja oftmals auch gegeben, Gott sei Dank, aber manchmal ja auch nicht und dann gibt's irgendwelche Nöte. Und dann ist das für uns ganz wichtig, dass wir von Anfang an diese Nöte klären. Also zum Beispiel, Kind steht allein auf dem Schulhof und hat niemanden. Oder Kind traut sich nicht zu sagen, dass es auf Toilette muss und kann dann nicht auf Toilette gehen oder solche Sachen. Ne? Und dann überlegen wir eben gemeinsam auch schon, zum Beispiel jetzt eben mit der Schule, wie könnten wir denn da Abhilfe schaffen? Was könnten denn Brücken sein für das Kind? Wie können wir diese Situation lösen? Und manchmal braucht es auch zusätzliche Unterstützung, also für Kinder, die zum Beispiel ganz erstarrt sind, ganz unselbstständig, ganz, kein Heft rausholen können, nicht die Schere holen können, auf dem Schulhof allein stehen, nicht essen, nicht trinken. Die brauchen manchmal auch Integrationskräfte zum Beispiel. Also es ist einfach eine zusätzliche Unterstützung kommt oder eine zumindest eine sonderpädagogische auch erstmal. Ne? Manche brauchen das nicht, aber wir brauchen einfach Ideen. Ja. Wie wir, weil die gehen ja oft im Alltag so unter. Die melden sich nicht, die sagen nichts. Und wenn man andere hat, die Aufmerksamkeit fordern, dann kriegt man die mutistischen Kinder manchmal mit ihren Nöten auch gar nicht so mit. Und das ist die Arbeit, die wir von Anfang an machen, also von Anfang an eine Vernetzung mit dem Umfeld. Und diese konkrete, was könntest du jetzt in der Schule machen, zum Beispiel eine Tonbandaufnahme, wo du deine Hausaufgaben aufnimmst und so, das ist zu einem Zeitpunkt meistens, wo die Kinder mit uns schon sprechen und wo wir dann sagen, und jetzt gehen wir mal die Schule an. Mhm. Meistens so. Mhm.
Jetzt hast du gerade Integrationskräfte erwähnt, das finde ich ganz spannend. Welche Erfahrung hast du da gemacht, ob die Beantragung gut läuft, ob die schwer ist, gerade im speziellen Bildmutismus, gibt es, glaube ich, wenig Erfahrung damit für Schulen.
Ja, also ich habe das ein paar Mal erlebt und habe das gut erlebt. Es war nicht immer leicht, das zu beantragen, aber das ist so, dass wir argumentieren müssen, dass es nicht eine Integrationskraft gibt per se, weil ein Kind mutistisch ist, sondern weil die Partizipation nicht gegeben ist. Das sind meistens Kinder, die haben keine Anbindung irgendwie.
Keine Teilhabe.
Richtig, weder an die Grundschullehrerin noch an irgendeine Freundin oder so. Die sind da ganz vereinzelt. Die bräuchten ständig ein 1:1 als Unterstützung, um irgendeinen Schritt mal zu machen. Und sonst, die verlassen manchmal den Raum nicht oder kommen gar nicht rein oder können sich nicht umziehen beim Sport, essen nicht, trinken nicht, können auf Ausflüge nicht mit, trauen sich nicht auf den Schulhof zu gehen, sowas. Ne? Und da wird dann schon klar, okay, das geht nicht ohne so eine Hilfe. Und da mache ich gute Erfahrungen, was jetzt meine neue Erfahrung ist, die letzten Jahre, dass es zu wenige gibt.
Ja. Absolut.
Das ist einfach das echt ist so. Ein Problem. Ja. Die Kinder, die sie wirklich bräuchten, haben manchmal keine, weil da keine Ressourcen für da sind. Aber ja, für manche Kinder ist das wichtig, aber nicht für die meisten, sage ich mal, mutistischen Kinder.
Mhm. Und auch vielleicht den Unterstützungsbedarf festzustellen. Damit die Kinder, weil es gibt ja keinen Nachteilsausgleich für Kinder mit Mutismus.
Doch, den kann man schon an.
Ja, aber den gibt es nicht offiziell.
Nicht spezifisch.
So, nicht spezifisch für das. Das heißt, man muss ein bisschen eine Schleife drehen. Ja. Darum ging es mir. Ja. Ne? Und da kann es ja auch sinnvoll sein, dass für dieses Kind der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf gestellt wird, was dann leider auch vielleicht teilweise einen Schulwechsel zur Folge haben muss, weil das Kind vielleicht nicht in einer Schule des gemeinsamen Lernens angedockt ist.
Ja, das habe ich auch schon erlebt, aber selten. Also meistens ist es ja gemeinsames Lernen. Meistens sind die Sonderpädagogen an den Schulen. Meistens können die Kinder auch an. Also ich sage immer so, mutistische Kinder gehören erstmal von der Grundidee an die Regelschule. Ich habe aber welche erlebt und ich bin ja selber Förderschullehrerin. Ich habe welche erlebt, denen ging es gut an den Förderschulen mit Förderschwerpunkt Sprache zum Beispiel, weil einfach kleinere Klassen da sind, weil besonders die, sag ich mal, die auch noch irgendwelche sprachlichen Probleme haben und die das Schweigen auch aufrechterhalten, weil sie merken, alle in der Klasse sprechen besser als ich. Nur ich spreche nicht gut, in Anführungsstrichen, ne? Jetzt nicht von mir wertend gemeint, aber die Kinder empfinden das ja so. Und die sind so entlastet, wenn sie dann in eine Lerngruppe kommen, wo die anderen auch nicht besser sprechen als sie. Und das erhöht oft die Motivation zu sprechen. Ja. Also für manche Kinder, ich gucke da immer wenig ideologisch und mehr kindspezifisch. Wo fühlst du dich wohler?
Ich glaube, das sollte man generell tun an der Stelle. Das ist, denke ich mal, auch ein schwieriger Aspekt, wenn ich jetzt in einer Kommune wohne, wo es Schwerpunktschulen des gemeinsamen Lernens gibt und sehe, das Kind bräuchte im Prinzip eine Unterstützung durch eine Sonderpädagogik zum Beispiel im gemeinsamen Lernen, die ist aber nicht da und das Kind müsste dann die Schule wechseln. Da muss man, glaube ich, ganz scharf abwägen, was macht da Sinn.
Richtig, ich gucke dann, wie sind die integriert, wie haben die Freunde oder Freundinnen, was würde der Wechsel für die bedeuten. Manchmal empfehle ich, dass sie erstmal da ein bisschen hospitieren und gucken, fühlen sie sich da vielleicht wohler oder nicht. Wenn die sich da aber wohlfühlen an der Schule, wo sie sind, dann würde ich nie einen Wechsel befürworten, wenn die da zurechtkommen, wenn die da integriert sind oder so, nur um jetzt korrekterweise den Förderschwerpunkt bestimmt zu haben. Also ich gucke wirklich immer, was das Beste fürs Kind ist. Ja, also so berate ich, sag ich mal in dem Sinne. Ich treffe ja nicht diese Entscheidung.
Also wenn wir jetzt in den therapeutischen Prozessen sind, ist ja Transfer eigentlich der längste, der schwierigste Prozess, dem die meiste Bedeutung zukommt. Wie koordinierst du da Lehrkräfte, Familie, Peers, also Freundinnen, Freundinnengefüge?
Ja. Das, also erstmal kann man ja sagen, was wir immer haben, ist den Austausch. Und der Austausch ist ja heute durch die Medienwelt viel einfacher geworden. Früher bin ich viel häufiger, zum Beispiel auch bei weiterführenden Schulen hingefahren, damit ich mal alle Kollegen und Kolleginnen von diesem Kind einmal grob über Mutismus informiere. Heute können wir das auch per Zoom machen und so. Das ist, also Telefonate sind möglich, Zoom ist möglich, E-Mails sind möglich. Ne? Also es gibt ja viele Kommunikationswege. Auf jeden Fall stelle ich am Anfang eben den Kontakt her und dann muss ich natürlich auch schauen, die andere Seite, wie viel Beratungsbedarf ist da, wie viel Kapazität ist da, wer möchte da Ansprechpartner sein, ist es mehr die Schulsozialarbeiterin, mehr die Klassenlehrerin, ist da auch noch eine Schulleitung mit im Boot oder nicht. Ich gucke das natürlich auch so, wie das von der anderen Seite gewünscht ist und möglich ist.
Ist das denn immer von der anderen Seite gewünscht oder erlebst du auch Situationen, wo du sagst, oh, jetzt ist aber schwierig, in die Schule hineinzukommen?
Ganz selten.
Okay.
Ja, das gibt es. Das gibt es schon. Da habe ich keine Kapazität für und so. Und dass man auf so Mails ellenlang keine Antwort bekommt und so. Dann schreibe ich Briefe mit den Kindern. Das wird selten ignoriert. Aber also ich bin dann auch beharrlich an der Stelle. Aber ich muss mal das erstmal so positiv fassen. Die meiste Zusammenarbeit mit Grundschulen ist wirklich ganz wunderbar. Entweder läuft das schon super, auch bevor wir überhaupt therapeutisch mit im Boot sind, oder wir können über Beratung auch ganz viel Gutes erreichen und sind erstmal auch gewünscht für die jeweiligen Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, super, dass sie jetzt da sind. Und jetzt, ich war ja vorher allein und wusste nicht. Ne? An weiterführenden Schulen ist manchmal so das Problem der Zeitmangel. Ne? Also wie viel Kapazität hat man jetzt nur für das eine Kind, weil wir haben auch noch andere, die sind auch auffällig. So, aber generell erlebe ich die Kooperation gut. Wir haben am Anfang erstmal so gemeinsame Gespräche, um Mutismus zu verstehen, das Kind zu verstehen, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, zu gucken, wo steht die Therapie, wo steht das in der Schule, welche Probleme gibt's. Und dann haben wir in Abständen nach Bedarf einen Austausch, entweder Schule zu mir oder ich zu Schule, oder Eltern sowieso natürlich ja auch. Und manchmal mache ich das auch ganz ökonomisch, sobald wir dabei sind, Schritte in die Schule zu transportieren, dass ich mit den Kindern in der Stunde eine Mail schreibe an die Lehrerin, liebe Frau so und so, nächste Woche würde ich gern Folgendes machen. Das haben wir gerade in der Therapie überlegt und so. Und dann läuft einfach dieser Austausch ja auch recht ökonomisch, dass wir da einfach was weitergeben, was aber voraussetzt, dass wir schon Kontakt haben und dass wir da so eine Kooperationsbasis haben, sag ich mal. Was auch möglich ist, ist natürlich, dass wir zu uns einladen in die Therapie, also Transferpersonen zu uns mal mit einladen. Das können gleichaltrige Freunde, Freundinnen sein, Cousins, Cousinen, Eltern, Omas, auch mal die Lehrerin, die Integrationskraft oder sonst wer. Oder dass wir mal in Schule gehen. Das mache ich manchmal, um eine Aufklärung über Mutismus zu machen.
Bei Älteren dann, also eher bei, oder manchmal auch schon in Grundschule?
Ja, doch, durchaus Klasse, auch in Grundschule.
Bestimmt.
Doch, durchaus. Das geht. Durchaus. Oder um einen Transferschritt zu machen. Also zum Beispiel mit dem Kind eine Zaubershow vor der Klasse und da sagt es irgendwie Hex oder was weiß ich nicht. Ne? Oder sagt auch noch nichts, aber traut sich überhaupt mal vor der Klasse zu stehen oder sowas. Also, dass wir in Schule gehen, ist auch eine Möglichkeit. Ne? Aber das machen wir nicht bei allen Kindern, sondern da, wo das sich gerade ja die Tür dazu öffnet.
Wenn du die einzelnen, sag ich mal, Menschen, die auch um dieses Kind herum positioniert sind, an Therapie beteiligst, bekommen die dann innerhalb der Therapie von dir auch bestimmte Aufgaben, also Hausaufgaben, was zu tun ist. Also wenn ich an die Eltern denke oder auch an die Lehrerinnen, also im Umgang oder wie bereite ich die nächste Zeit vor?
Ich überlege gerade, ob es wirklich mal feste Hausaufgaben sind. Wir beraten eher im Sinne von, welche Erfahrungen wären jetzt hilfreich für das Kind. So, ne? Also zum Beispiel Verabredung mit anderen Kindern. Ne? Wie ließe sich das denn? Können Sie sich das vorstellen? Und dann gucken wir aber genauso, wie wir mit Verständnis auf die Kinder gucken, auch mit Verständnis auf die Eltern. Manchmal haben wir ja zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, manchmal haben wir Eltern, die haben selber noch so ein so ein bisschen mutistisches Verhalten, ne? Selber sozial ängstlich, selber sprechscheu, selber wenig Außenkontakte. Wenn ich denen jetzt sage, sie verabreden ihr Kind jetzt zweimal die Woche, das übersteigt ja vielleicht deren Möglichkeiten. Ja, genau. Ne? Ich würde zwar vielleicht sehen, das wäre für das Kind hilfreich, aber es ist machbar. Also es ist mit den Eltern eigentlich ähnlich interaktiv. Wir sagen schon, was bräuchte das Kind? Wir gucken vor allen Dingen, was fragen die Eltern? Wo haben die Situationen, wo sie sagen, wie lösen wir das? Wie lösen wir das jetzt, wenn wir mit dem Kind ein Eis kaufen gehen? Soll ich das jetzt bestellen oder soll das Kind eins kriegen, auch wenn es nichts sagt? Oder wie machen wir das? Und da beraten wir. Und das sind dann Dinge, wenn die Eltern selber fragen, die nehmen sie mit. Die setzen sie in der Regel auch um, wenn das für sie stimmig ist. Ich stülp seltener von außen über. Schon ist es so, dass ich sage, diese Erfahrung fehlt dem Kind und wo gäbe es denn da mal erste Schritte und Möglichkeiten? Sehen Sie da eine Perspektive? Aber es ist eigentlich nicht so, dass ich von oben so überstülpe.
Also du legst im Prinzip Schritte fest. Also was könnte der nächste Schritt sein, um...
Aber das ressourcenorientiert, ressourcenorientiert am Lebensraum Schule oder an dem, was in der Schule durch die Lehrkräfte überhaupt möglich ist, wenn du siehst, da sind wenig oder die sind sehr belastet aufgrund, egal was für welche Dinge, dann sind es eben kleine Schritte, aber die sind im Grunde von der Person her.
Ja. Wenn eine Lehrerin sagt, ich kann einmal die Woche 10 Minuten mit dem Kind in der Pause einzeln zusammen und mit einer Freundin und so, dann können wir was für diesen Kontext planen. Wenn mir eine Lehrerin sagt, nee, das habe ich jetzt keine Ressource für, dann kann ich das nicht mit reinnehmen. Wenn jemand sagt, oh ja, Tonbandaufnahmen mit dem Kind, also Audioaufnahmen hin und her schicken, das ist mir eine Möglichkeit, dann und das Kind steigt darauf ein, machen wir das. Wenn die das nicht machen, müssen wir wieder einen anderen Weg finden.
Ja, das ist ganz wichtig, weil man sonst immer an so eine Grenze stößt. Ne? Ja. Wenn man dann immer an diese stößt, ja, aber wir haben doch schon so viel und wir machen doch schon so viel, dann macht es auch irgendwo keinen Sinn. Das muss anders gemacht werden. Wenn die Kolleginnen oder auch die Eltern, ne, die du gerade angesprochen hast, da sehen, sie sind diejenigen, die Bestimmer eigentlich über ihre eigenen Möglichkeiten, dann eröffnen sich wieder neue Wege.
Mutismus hat ja was mit Grenzen zu tun. Und wir sind sehr respektvoll Grenzen gegenüber. Und das betrifft dann aber alle. Also das betrifft die mutistischen Kinder selber, aber das betrifft auch das Umfeld.
Du hast uns schon viel Einblick in, sag ich mal, therapeutische Elemente gegeben. Zeit für eine Geschichte. Hast du ein Kind, bei dem Rollenspiel der absolute Gamechanger gewesen ist von Anfang an?
Ja, viele. Viele. Also soll ich jetzt mehr was aus dem Therapeutischen erzählen oder mehr was Schultransfermäßiges? Rollenspiel, ja, da habe ich.
Also das heißt auch, du bringst diese Rollenspiele in die Schule mit hinein als Transferleistung.
Ja, wir spielen Schule häufiger mal, ne?
Okay.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, wir spielen Schule. Ich sag jetzt mal ein Beispiel, was so, das ist vielleicht ein bisschen plakativer, weil das direkt am Sprechen ist. Ne? Also das war ein Kind, die hat sehr hartnäckig geschwiegen. Ich hatte sie schon im Kindergarten und die hat immer, wenn ich mit Schnecki mal gesagt habe, ja, wenn die Leonie uns das mal flüstern könnte, hat die ganz doll mit dem Kopf geschüttelt und die Lippen zusammengekniffen. Also es war ganz lange nein. Okay, aber wir haben ja anders kommuniziert und erstmal andere Baustellen bearbeitet. Und dann war es irgendwann so, dass schon mal so Audioaufnahmen gingen, dass wir uns was hin und her geschickt haben, dass wir Geräuscherätsel gemacht haben. Und dann war sie in der Schule schon mal so erste, zweite Klasse und war eigentlich sehr eifrig beim Lesen. Und dann habe ich erst zusammen mit der Mama, haben wir Galgenmännchen gespielt und sie hat der Buchstaben geflüstert. Und ich habe dann die Rätsel an der Tafel gemacht, sodass er erste Buchstaben flüstern konnte. Und dann habe ich mit Schnecki was, ein kleines Rollenspiel gemacht. Und zwar, Schnecki hat ein Zeugnis bekommen und er war nicht so gut im Lesen. Und da stand dann halt drin, also Schnecki sollte in den Ferien ein bisschen lesen üben. Ne? Und die Leonie hat auch ihr Zeugnis mitgebracht und das war ja besser. Aber die hat ja trotzdem in der Schule noch nicht gesprochen. Mhm. Und dann hat die Schnecki halt gesagt, ich übe aber nur lesen, wenn die Leonie mitmacht. Weil Schnecki hatte natürlich keine Lust, ne? Und dann hat Leonie war okay damit. Und dann habe ich so ganz viele kleine Lesewörter einfach genommen. Und dann hat man fürs Durchbuchstabieren, weil sie hatte alle Buchstaben, hat man immer einen Punkt bekommen. Und dann habe ich es ein bisschen gesteigert und habe gesagt, so, Also für das ganze Wort zusammenschleifen gibt es dann sogar 2 Punkte. Und jetzt muss man sagen, es gab Medaillen, eine Gold, eine Silber und eine Bronze. Und die Leonie war ja ein hartnäckiger Fall. Also die war ja so, aber sie wollte die Medaille so unbedingt, ne? Sie wollte diese Goldmedaille, ja. Aber lesen, ha. So, und dann hat sie aber gemerkt, dass Schnecki so ein ganz bisschen anfing, diese ersten Silben zusammen zu schleifen und kriegte Panik. Und dann war das erste Sonne. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt in einem Sonne. Das war das erste Wort. Und dann ging sie hinterher mit dieser Goldmedaille. Und die hat sie auch durchweg in der Schule getragen. Und dann konnten wir ganz langsam Leseaufnahmen für die Lehrerin machen. Also dann war das ein erster Transfer. Das heißt, das ist schon, in dem Fall war es ein konkretes Üben am Sprechen. Aber ja, mit dem Rollenspiel Schule können wir jetzt mal sagen, mit einem sehr konkreten Ziel. Mhm. Wir spielen aber auch mit Kindern Rollenspiele, wo es gar nicht eigentlich jetzt um das Thema Sprechen geht, sondern zum Beispiel um Heldenerfahrung. Ne? Mhm. So, ich nehme mal ein anderes Kind. Die war noch ein Kindergartenkind, die, wie nenne ich sie jetzt mal? Jamie, sage ich jetzt mal. Und die war Feenprinzessin. Die hatte der Mama geflüstert, Mama, weiß die Schnecki eigentlich, dass ich eine Prinzessin bin? Und dann haben wir natürlich Prinzessin gespielt, dann wollte sie aber auch noch einen Zauberstab, sie konnte fliegen, sie ist durch den Raum geflogen. Ja. Und dann hat die Schnecki gesagt, oh, nicht, dass die Jamie mich jetzt in den Papierkorb zaubert. Und zack, nahm sie den Zauberstab, konnte es noch nicht sagen, gab ihn erst der Mama. Und die hat Schnecki in den Papierkorb, Hex, Hex. Schnecki in den Papierkorb geflogen und danach nahm sie den und hat die Schnecki wohin gezaubert. Und ab da ging sie mit diesem Zauberstab und sprach immer, wo Schnecki hin sollte, mit Hex, Hex. Also die Rollenspiele, die sollen im Grunde dazu da sein, dass die Kinder sich mal anders erleben können, mal auch sich ausprobieren können, mal experimentieren können, in ganz andere Rollen schlüpfen können, Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Und wir erleben ganz oft, dass dann spontan das Sprechen kommt im Rollenspiel. Das ist jetzt noch nicht Transfer, aber im Rollenspiel selber ist es ganz häufig so, dass die Kinder einfach spontan, ohne dass es je Thema war, also anders jetzt als bei der Leonie, ohne dass es je Thema war, einfach ins Sprechen rutschen.
Sagst du dann, jetzt hast du gesprochen oder lässt du das so stehen, denke ich mir. Aber ich wollte es nochmal ganz klar und verdeutlichen. Ja. Das bleibt so stehen, die Kinder erleben sich als wirksam im Sprechen und das ist es.
Ich muss ein bisschen differenzieren. Ja. Meistens stimmt es genau, wie du das sagst. Weil wir ja von Anfang an unterstellen, dass du das irgendwann machen wirst, ist es ja dann kein großes Ding. Natürlich ist es ein großes Ding, aber dann tun wir so, als hätte das Kind das schon immer gemacht. Warum? Weil, wenn man es thematisiert, Mutismus hat ja was mit ganz viel Schutz davor zu tun, dass sie sehr ambivalent sind, sollen sie sich zeigen oder nicht, wollen sie lieber unsichtbar sein. Und wenn ich das jetzt zu groß mache und sage, oh, du hast gesprochen, So, dann sind die wieder zu sehr im Fokus, dann erschrecken die sich und dann ziehen die sich wieder zurück. Wenn ich das so beiläufig nehme, als wäre schon immer so gewesen, dann bleiben die im Grunde, bleibt das Nervensystem auf so einem Level, wo sie das halten können. So, es gibt aber welche, also wo wir ganz bewusste Schritte machen.
Ältere.
Und die dann auch wollen, dass man das auch sieht, wertschätzt und dokumentiert. Das sind fast eher die Ausnahmen, aber die gibt's schon. Auch gerade Schritte im Transfer. Und wenn die bei mir das erste Mal sprechen, sage ich auch nicht, wow, du hast gesprochen. Mache ich auch nicht. Aber wir machen manchmal zum Beispiel so ein Plakat hinterher, wo wir alles aufschreiben, was geklappt hat. So, ne? Und wenn 10 Schritte geklappt haben, dann kannst du das Plakat zu Hause aufhängen oder so. Das mache ich aber wirklich nur so, wie die Kinder das wollen. Ich merke das ja. Freuen die sich, wenn man das wertschätzt? Wollen die, dass das gesehen wird? Wollen die ein Feedback? Oder wollen sie, dass man das so nimmt, als wäre es schon immer so gewesen? Davon mache ich das abhängig.
Also es ist unfassbar individuell. Im Grunde passt du deinen Ansatz in jeder Therapie komplett
immer an. Immer wieder neu an, aufs Kind bezogen.
Es gibt natürlich ganz viel Erfahrungswerte, was typisch ist. Ja. Ne? Aber ja, im Grunde ist das so, der Ansatz lebt ja davon, dass ich im Grunde wahrnehme, ja, wo du gerade stehst, wie es dir gerade geht, was deine innere Logik ist, was deine Gefühlslage ist, was dein Spannungszustand ist. Und das, was ich in meinem Methodenkoffer habe, davon versuche ich dir anzubieten, was dir jetzt gerade helfen könnte.
Du gehst ja mit ganz, ganz viel Erfahrung da rein. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht Menschen, die jetzt mit mutistischen Kindern das erste Mal zu tun haben, so ein bisschen abschreckt. Ich kann ja auch vieles falsch machen. Mhm. Ja, das ist schon so. Aber man muss sich auf diese Situation einlassen und dadurch, dass du jetzt so langjährige Erfahrung damit hast, fällt es dir natürlich leichter, das Kind auch anders zu lesen.
Ja, in meinem Grundlagenseminar, also wir nennen das Basisseminar, da zeige ich immer absichtlich so welche von den ersten Kindern, die wir hatten. Mhm. Und ich meine, wir hatten auch die ersten Kinder, ich hatte auch die ersten Kinder.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Und das, was ich damals gemacht habe, ich war so oft an Stellen, wo ich dachte, wie geht's denn jetzt weiter? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt stagniert's und jetzt? Mhm. So, und das, was dann hilft, wenn ich noch nicht diese Erfahrung habe und wenn ich noch nicht sofort Lösungen finde. Ich sage immer, ich habe mich mit den Kindern wie in ein Boot gesetzt und gesagt, so, jetzt sitzen wir hier beide zusammen und wissen noch nicht, was wir jetzt machen. Wir schauen mal, wir lernen jetzt beide dazu. Das war so die Haltung. Und mit dieser Haltung kann ich im Grunde nicht so viel falsch machen. Denn die Kinder erleben, dass wir dann Team sind und dass wir beide lernen und wir dürfen beide noch Fehler machen, wir dürfen auch beide auf dem Schlauch stehen und wir dürfen beide noch blockiert sein. Das Wichtige ist, dass ich keine wertende Haltung einnehme und dass ich keinen Druck erzeuge. So, und dann bringen die Kinder uns schon mit ihren Blockaden an die Punkte, wo wir gezwungen werden, nachzudenken und kreativ zu werden. Und oder, was es ja heute ganz fantastisch gibt, und das haben wir damals auch gehabt und da haben wir sehr von profitiert, ist Supervision. Ja. Also ich empfehle ja immer Supervision dann und wir bieten das ja auch an. Wir bieten das ja an für Kitas, für Schulen, für Familien, also für Familien nicht Supervision, aber eben einfach so Beratung. Und ja, für unser ganzes therapeutisches Netzwerk und die melden sich, das ist so ein Viertel meiner Tätigkeit, dass ich im Grunde Fallbesprechungen mache.
Ja. Oh, das ist schon viel, ja.
Das ist viel. Und das sind immer sehr spontane Termine. Da schreibt mir jemand so, Kerstin, ich habe jetzt wieder XY. Und das sind viele, die ich auch schon länger verfolge, die Kinder und schon weiß. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt und können wir mal. Und früher war das immer telefonisch, heute geht das ja auch super per Zoom. Und das mache ich einfach ganz, ganz viel, dass ich dann da einfach mithelfe, zu denken an den Stellen, wo es blockiert. Und das ist natürlich auch etwas, was hilft, wenn man im Background weiß, okay, zur Not hole ich mir einfach Unterstützung.
Fortbildung, da sind wir mitten im Themenbereich, bietest du ja vielfältig an.
Ja.
Gibt es da eine bestimmte Berufsgruppe für oder ist das breit gefächert?
Ja. Also ich gebe ja für Kitas, für Schulen und für den ganzen therapeutischen Bereich, aber manchmal auch für Wohngruppen oder was weiß ich nicht, berufsvorbereitende Einrichtungen oder, also das hat sich so erweitert, indem wir uns auch so den Jugend- und Erwachsenenbereich noch erarbeitet haben, ne, so, aber jetzt gehen wir erstmal von den Jüngeren aus, da ist es ja meistens Schule und therapeutischer Bereich und das muss man sagen, es gibt ja drei therapeutische Netzwerke in Deutschland, einmal von der Selbsthilfe, dann von Stillleben und dann unser Dortmunder Mutismus-Therapeuten-Netzwerk. Und da ist es so, dass wir in allen drei Netzwerken mal so grob ausgezählt haben, dass zu 90% Logopäden, Logopädinnen Mutismus spezialisiert sind, die da in den Netzwerken aufgeführt sind. An zweiter Stelle kommt der heilpädagogische Bereich und an dritter Stelle erst der psychotherapeutische tatsächlich. Also so, wir hätten natürlich gerne viel mehr Psychotherapeuten und Therapeutinnen.
Ja.
Auch mit im Boot, weil wir denken, Mutismus ist absolut zu Recht interdisziplinär. Aber in Deutschland ist es sehr ein Phänomen, dass sich hauptsächlich die Logopädie dem gewidmet hat. Und deswegen sind die meisten Institute, sag ich mal, wo ich Fortbildung gebe, sind eben aus dem sprachtherapeutischen Bereich.
Was würdest du sagen, nehmen die Menschen, die du fortbildest, am Ende des Tages daraus mit? Oder was ist vielleicht auch dein Wunsch, was die mitnehmen?
Ja. Ich glaube, ja, das Verstehen von Mutismus als Schlüssel, das Nicht-Werten, das Verstehen auch, dass das eben auch eine Körpersymptomatik hat, die Unterstellung, dass man da rauskommen kann, diese Zuversicht, die man da reingeben muss und diese Beharrlichkeit, mit der man die auch halten muss. Ja, dass Selbstwirksamkeit ganz wichtig ist.
Für alle, nicht nur für die Kinder,
auch ja,
für die Therapeutin.
Und wenn wir die verlieren, hat schon die Nizza immer gesagt, dann brauchen wir Supervision. Wenn wir die Zuversicht verlieren, dann brauchen wir Supervision. Ja, sicher auch dieses, dass wir üben, uns so reinzudenken, so empathisch reinzudenken. Wo könnte jetzt der Block sein? Wo könnte die Logik sein? Weil die Kinder transportieren uns das ja nicht. Und das ist so eine Schlüsselkompetenz, die, merke ich, habe ich über so viele Jahre immer weiterentwickelt und da ist man nie fertig mit. Wenn man sich hineinversetzt, so was könnte dich motivieren, was könnte dich gerade ausbremsen, was könnte dich blocken, weil die sagen es uns ja nicht. Also und da wird man so gut drin mit der Zeit. Also die schulen einen auch so richtig. Ne? Ich habe das hinterher mal Hellsehen genannt und ja, und man lernt eben auch zu kommunizieren. Ja, mit jemand, der eigentlich schweigt und da trotzdem irgendwann recht locker ein Gespräch führen zu können und es fast gar nicht mehr zu merken, dass der schweigt. Ist auch so eine Fähigkeit, die sich schult. Ja, mit den Kleinen, das mit den Handpuppen und so, ne? Aber ich sag mal, das sind so die wesentlichen Dinge. Hauptsächlich, dass sie die Haltung, das Verständnis über Mutismus und die Haltung mit raus transportieren.
Ja. Das heißt, wenn du eine Krise in der Therapie, siehst, wahrnimmst, ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug, Fallberatung, Supervision.
Ja,
das ist das, was du dann in dem Fall.
Ja.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder ist es wirklich das Mittel der Wahl?
Ja, manchmal braucht es einfach auch noch andere Maßnahmen, ne? Also manchmal braucht es noch eine andere Therapie mit einem anderen Schwerpunkt. Manchmal braucht es auch noch, gerade so bei älteren Jugendlichen oder so, die einfach gar keine Freizeit mehr aktiv haben, nur digital unterwegs sind, dass vielleicht noch ein Erziehungsbeistand kommt und die mal so freizeitmäßig ein bisschen an die Hand nimmt. Das kann ich ja von meinem Therapieraumhaus überhaupt nicht machen. Oder manchmal braucht es auch wir arbeiten ja auch zusammen mit so stationären Einrichtungen, die sich auf Mutismus spezialisiert haben, dass sie wirklich mal eine Weile eine Intensivtherapie haben und auch mal eine Weile aus dem Schonraum rauskommen oder so. Also das können natürlich auch, so über sowas denken wir auch nach in der Supervision. Also nicht nur, was kann der Therapeut, die Therapeutin verändern oder der Lehrer und die Lehrerin, sondern was kann vielleicht noch dazukommen an anderen.
Also wenn du eine Angststörung zum Beispiel im Vordergrund siehst und siehst, das ist jetzt erstmal das Vorrangige und da ist der Mutismus erstmal gar nicht das, was wir direkt bearbeiten.
Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, mein Praxiserleben ist so, wenn wir dann sagen, da gibt's ja erstmal andere Baustellen, da schicken wir die erstmal zur Psychotherapie. Ist die Psychotherapie nicht Mutismus spezialisiert, dann kann da wieder die Kommunikation so scheitern, dass die Therapie überhaupt nicht rankommt an die Thematik, weil Kommunikation ist immer der Schlüssel. Ne, also ich habe schon welche gehabt, die habe ich auch mit Essstörungen, mit Einnässen, mit was weiß ich nicht, vermittelt an Psychotherapie, als ich damals nur Sprachtherapie gemacht habe. Und da war es eben oft so, dass die abgebrochen haben irgendwann, weil man mit denen nicht arbeiten konnte. Und ich habe jetzt eher die andere Erfahrung. Also ich habe einige Kinder und Jugendliche so aus dem Mutismus raus begleitet und ich habe jetzt fünfte, jetzt habe ich mittlerweile, muss ich ja sagen, Heilpraktiker-Psychotherapie und eine psychotherapeutische Praxis jetzt. Die fünfte, die jetzt im jungen Erwachsenenalter wiederkommt und jetzt ihre Geschichte aufarbeitet. Nochmal mit entweder irgendwie noch Zwangsgedanken oder mit depressiven Episoden oder sowas. Und jetzt, weil Kommunikation möglich ist und ich bin manchmal wirklich, auch baff erstaunt, was ich alles nicht wusste damals. Was ich nicht wusste, einfach von deren Geschichte, von deren Lebenssituation, nur Bruchteile. Und das finde ich jetzt im Moment ganz besonders spannend, weil ich das ja jetzt nochmal von der anderen Seite beleuchten kann. Aber ich weiß, diese Therapie, die wir jetzt machen, ist ja nur möglich, weil vorher eine Basis gelegt worden ist, dass sie sich überhaupt trauen, dass sie eine positive Assoziation auf Therapie haben und weil die jetzt kommunizieren können, weil die mir das jetzt erzählen können. So, und das ist einfach nochmal toll bestätigend für mich, dass man sich ruhig wagen soll, natürlich innerhalb seiner Grenzen an Kommunikation zu arbeiten, auch wenn man denkt, mein Gott, da ist noch, weiß nicht, eine Trauma auf einer Fluchterfahrung oder sonst irgendwas. Da sind noch irgendwelche Geschichten, da bin ich doch gar nicht Experte, aber wenn wir an Kommunikation arbeiten, dann schaffen wir eine Basis dafür, dass auch manches andere möglich wird. Und bestenfalls können wir uns natürlich parallel schon direkt vernetzen.
Also es ist ganz wichtig, diese komorbiden Faktoren zu sehen und genau zu identifizieren. Das ist das eine, aber auch sich, wie du schon sagtest, eben gut zu vernetzen und vielleicht auch einen Übergang in eine andere Therapieform zu gestalten, die dann auch wirksam wird. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein sehr schwerer Prozess.
Ja.
Weil man gibt ja was aus der Hand und weiß letztendlich nicht, was steckt in dieser Blackbox drin, was passiert da jetzt gerade. Oder ist es so, dass du, wenn du von Vernetzen sprichst, schon so eng im Therapeutennetzwerk drin bist, dass du genau weißt, wo jemand hingehen kann?
Ja, manchmal ja.
Ja.
Und manchmal nein. Gerade was Psychotherapie angeht, haben wir ganz tolle auch Therapeuten, Therapeutinnen bei uns im Netzwerk, mit denen wir wunderbar interdisziplinär kooperieren, aber es sind wenige. Also das ist überhaupt kein bisschen flächendeckend. Wir können mittlerweile ganz schön sagen, wenn jemand an irgendeinem Ort ist und sich meldet, haben wir bestimmt jemand im Netzwerk, wo wir hinvermitteln können, aber nicht unbedingt eine psychotherapeutische Adresse. Und was wir schon machen, ist, dass wir dann jemanden suchen, der auch bereit ist, sich auszutauschen. So, das ist schon eine große Hilfe, wenn dann einer sich mit Mutismus auskennt und der andere bringt halt aus seiner Disziplin was mit, was jetzt, sagen wir mal, aus dem sprachtherapeutisch-logopädischen Bereich jetzt nicht so die Kerndisziplin ist, aber man tauscht sich dann aus und arbeitet zusammen. Dann hat man eine viel bessere Plattform, als wenn jeder nur in seine Suppe kocht, ne? Also da habe ich so Beispiele eben erlebt, wo das nicht möglich war, supervisorisch. Und da war es zum Beispiel so, dass in der Logopädie das Kind angefangen hat zu flüstern und die Psychotherapeutin hat gesagt, flüstern ist kein Sprechen. So, das kann das Kind sich gleich schenken. Ich will jetzt nicht, nicht wertend auf Psychotherapie, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt selber HP-Psych. Aber dann das widerspricht sich. Also es muss schon in einer Haltung arbeiten. Wenn das parallel arbeitet, braucht man so einen gewissen Grundkonsens von der Haltung her. Es darf nicht widersprüchlich sein.
Das heißt, Vernetzung kann auch Versorgungslücken so ein bisschen verbessern. Versorgungslücken sind da, die diskutieren, können wir nicht wegdiskutieren, aber durch eine Vernetzung, durch Plattformen, wo es Adressen gibt, wo man weiß, mit dieser Praxis arbeiten wir sehr vertrauensvoll zusammen, das hilft.
Super. Und das wird immer besser. Also wir haben ja angefangen, als wir so viel Zulauf bekommen haben im sprachtherapeutischen Ambulatorium, dass wir irgendwann gesagt haben, wir können jetzt keine 2 Jahre Wartezeit machen und Kinder 1,5 Stunden hier hinfahren lassen. Da haben wir angefangen, diese Fortbildung zu geben und haben erst ein ganz kleines lokales Netzwerk gehabt. Und jetzt geht das ja bis in die Schweiz und zum Teil nach Österreich. Und also in Deutschland, bei uns im Netzwerk sind halt nur Adressen von denjenigen, die mindestens mal 2 Tage bei uns ein Seminar gemacht haben. Also das unterscheidet uns jetzt von der Selbsthilfe oder Stillleben, dass wir so gesagt haben, sonst brauchen wir keine 3 Netzwerke. Wir listen einfach die auf von Anfang an, die da rein möchten und die bei uns 2 Tage mal mindestens gemacht haben oder sogar die ganze Weiterbildung gemacht haben. Und da können wir mittlerweile immer so in einer halben Stunde Fahrweg oder so ungefähr jemanden nennen.
Oh, das ist aber schon eng.
Das ist schon gut vernetzt.
Ja.
Also zumeist, ne? Im Osten ist das noch nicht ganz so. Es ist nicht überall gleich, aber so die meisten, ne, da meldet sich jetzt ein Erwachsener 20 Jahre und für die gibt es ja noch weniger Therapeuten. Und da gucke ich ja, in 20 Minuten ist eine und die weiß ich, die macht auch Erwachsenentherapie. Also so, habe ich jetzt gedacht, das war vorgestern. Ja, ist doch schon super mit unserem Netzwerk.
Das ist schon echt gut.
Die nächste wäre dann 30 Minuten entfernt, die ich auch noch wüsste.
Ja.
So, super.
Und dann hat man halt zwar immer noch die Wartezeiten, die es natürlich gibt. Da können wir ja nicht drüber hinwegtäuschen, aber zumindest mal gibt es Anlaufstellen und das ist ein Punkt, an dem war man vor 20 Jahren überhaupt noch nicht.
Genau.
Null.
Und es läuft im Moment unglaublich. Also ich gebe ja seit 2006 oder 2007 diese Fortbildung und erst so 1-2 Mal im Jahr. Dieses Basisseminar. Wir haben ja noch so Vertiefungsseminare und jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht wie oft im Jahr, aber es 10, 15 Mal mindestens und die sind immer ausgebucht und ich werde gefragt, ob ich noch eins geben kann. Also wir haben in der Fachwelt den Eindruck, es wird mehr. Also der Mutismus nimmt zu, ist so zumindest in unserem Austausch der Eindruck.
Das ist also unser Eindruck ist das tatsächlich auch. Also wenn wir in Grundschule sind wir dann meistens unterwegs, dann sehen, wie viele Kinder es doch gibt, die da sind und entweder gesehen werden, aber es fehlt die Handlungsmöglichkeiten oder eben auch nicht gesehen werden aus unterschiedlichsten Gründen, dann hat das zugenommen.
Ja, ja, ist unser Eindruck auch. Ja.
Um auf dieses Netzwerk zu kommen oder die Anlaufstelle zu haben, also man findet ein Therapeutenverzeichnis bei euch auf der Seite der TU Dortmund, das ist richtig.
Dortmunder Mutismuszentrum, abgekürzt Dortmuts. Genau, da findet man ein Therapeutenverzeichnis.
Also da kann man das gut recherchieren.
Ja.
Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, das zu tun.
Kurz und knackig zum Schluss. Welchen Minischritt empfiehlst du Fachkräften, die morgen einem schweigenden Kind begegnen?
Das kommt drauf an, wie viel Zeit sie dann heute noch hätten für die Vorbereitung. Ja. Also optimalerweise hätte das Kind schon Therapie und dann würde ich empfehlen, dass, also wir nehmen bei unseren Kindern immer vorher Kontakt auf zur Schule und tauschen uns schon mal aus, bevor das Kind überhaupt in diese Klasse kommt, dass sie schon mal so ein Grundlagenwissen haben, dass wir schon mal überlegen, wie geht man mit Situationen um, wo jetzt eigentlich Sprechen gefordert wäre, wie geht man damit um, wenn andere Kinder sagen, irgendwie das Kind spricht ja nicht oder so. Also solche Sachen klären wir eigentlich im Gespräch. Wenn das jetzt nicht möglich ist, weil das Kind jetzt gar nicht Therapie hat, also es gibt Flyer auf der Seite von Stillleben und auch auf der Seite von der Selbsthilfe, ne? Die kann man ja vielleicht auch da verlinken. Ja, und ich glaube, das ganz Wichtige ist, wenn man weiß, so ein Kind kommt, dass man erst vielleicht auch mal guckt, spricht es oder nicht. Weil manche Kinder nutzen ja den Übergang von einem Kontext in den neuen, um mit dem Sprechen zu beginnen.
Um sich in einer ganz neuen Rolle zu erleben auch.
Ja, und, genau. Und deswegen würde ich nicht sofort unbedingt direkt das Schweigen ansprechen, sondern mal gucken, kommt da was. Wenn da nichts kommt, dann dem Kind relativ schnell signalisieren, du, ich weiß, ne, das ist okay, du lernst das hier noch und so. Und wenn andere Kinder das ansprechen würden oder man meint, es macht jetzt irgendwie Sinn, das zu thematisieren, weil das Thema irgendwie aufkommt, dass man sagt, ja, wisst ihr was, nimm jetzt nochmal die Lia. Die Lia spricht im Moment noch nicht, die kann das aber schon und die macht das irgendwann hier. Ne? Mhm. Die lernt das so. Also, dass man das so sehr selbstverständlich thematisiert. Und dann muss man eben überlegen, wie beteiligen wir das Kind in Situationen, wo eigentlich Sprechen gefragt wäre. Das führt jetzt aber zu weit, das ist kein erster Schritt. Aber dieser erste Schritt ist mal beobachten und sobald die Klemme entsteht, sagen, ich kenne das und signalisieren, okay, und
es ist
wir
alles gut.
Finden ja. Ideen. Genau. Ne? Wir können das handeln. Das wäre vielleicht so das Erste.
Das ist so zu dem Raum Schule und bezogen auf die Familien. Welchen Mutimpuls gibst du den Familien, die gerade zuhören?
Also für Familien finde ich erstmal ganz wichtig zu sagen, Gott sei Dank ist das etwas der Mutismus, was die allermeisten überwinden. So, die Wahrscheinlichkeit steigt mit entsprechenden Hilfen. Wichtig ist, dass man nicht bewertet, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass man auch nicht Druck erzeugt, aber dass man das Kind ermutigt und sagt, du schaffst das irgendwann. Wir nennen das auch manchmal eine Noch-Nicht-Haltung. Noch geht es nicht, aber das lernst du ja. So, dass man Situationen schafft, wo man auch ein bisschen mal sagt, guck mal, welchen Anteil kannst du denn mal übernehmen? So könntest du schon mal das Geld bezahlen beim Eis kaufen. Kannst du schon mal auf die Sorte zeigen? Kannst du mir schon flüstern, welche Sorte du möchtest? Auch wenn du noch nicht selber das Eis bestellst, also Zwischenschritte machen. Das würde ich Familien empfehlen. Ich empfehle schon, sich nach Therapien umzuschauen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, damit das Schweigen zu überwinden. Aber auch darauf zu achten, fühlt das Kind sich wohl. Das gilt für alle Kontexte, ob das der Fußballverein ist, die Schule ist, die Therapie ist, da wo ein sicherer Ort ist, da wo ein Kind gerne hingeht, haben wir eine Plattform, das Schweigen zu überwinden. Da wo ein Kind nicht gerne hingeht, eigentlich im Grunde keine Chance.
Das mit eigentlich, das ist schon so das Schlusswort, dieses sehr positive, dieser positive Ausblick. Es ist jetzt noch nicht, aber ich finde, da gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig spannenden und sehr informativen Einblicke in deine Arbeit. Das war
Inhaltsreich.
Danke. Ja, danke. Ich bin jetzt auch so.
Du bist auch geflasht davon, wie noch viel da drin steckt gerade. Ja. Das muss ich auch sagen, ja. Also es hat uns wieder einen tiefen Einblick gegeben in das, was kindliche Entwicklung alles birgt und was von uns aber auch gesehen werden und ganz eng begleitet werden muss. Und da sind so viele Akteure, die das begleiten. Und ich glaube, da hast du ein großes Verständnis heute für mitgebracht und nochmal aufgebrochen für alle, die zuhören. Danke dafür.
Dankeschön auch. Ich freue mich ja, wenn das Wissen weiter transportiert wird, weil je mehr Menschen da sich mit beschäftigen und das verstehen, desto besser sind diese Kinder ja versorgt. Also vielleicht das nochmal zum Schluss. Ich habe halt auch ein paar erwachsene Mutisten und deren Geschichten waren nicht immer schön, was so Mobbing angeht und Missverständnisse und Druck in der Schule oder so. Und das erlebe ich heute weniger. Und das ist ja eine sehr schöne Entwicklung.
Das stimmt.
Dass einfach die Aufklärung dazu beiträgt, alles, wo wir aufklären. Ich habe auch erlebt, wenn wir in Schule aufklären, wird ein Kind nicht mehr geärgert und nicht mehr gemobbt und so. Wenn ich aufkläre, dann passiert es erst gar nicht oder stoppt sofort. Und das ist oft, dass das aus Missverständnissen entsteht und die Kinder können sich nicht selbst erklären. Und deswegen ist die Aufklärung darüber so wichtig und die Vernetzung so wichtig, damit die Kinder einfach an möglichst vielen Stellen einen guten Ort haben.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.